I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
And we're back.
Hello.
Tag, Herr Meier, wie ist es?
Ja, schön. Das Wetter ist endlich mal so wie die Jahreszeit.
Es ist mir zu kryptisch. Ist es jetzt gut?
Es ist schön.
Es ist schön.
Ja.
Okay, weil, ja.
Und das macht mich auch gleich glücklich.
Das macht dich auch gleich glücklich. Ja. Du läufst immer, sobald das Wetter über 18 Grad ist, rum, als wenn du auf den Bermudas leben würdest.
Da würde ich auch sehr gerne leben.
Ja, ja, aber du lebst à Berlin.
Ja, es ist auch die Kraft der Vorstellung. Das ist ja auch Film und Kraft der Vorstellung, verstehst du?
Trotzdem sollte mal dein Stylist dir mal ehrlich sagen, naja.
Naja.
Kann man machen.
Von deinem Stylisten wollen wir auch nicht sprechen.
Komm, naja,
bleib mal hinter. Lass mal die Kirche im Dorf.
Damit habe ich ja komplett abgeschlossen. Das habe ich aber schon vor vielen Episoden gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, heute sitze ich hier mit einem schwarzen Poloshirt und einer ganzen Roses-Mütze.
Du hast ja auch immer eine Mütze auf. Hast du keine Haare mehr?
Doch, ich habe ganz viele Haare.
Aha, nur aber
ich hasse mein Haar. Ich hasse mein Haar. Ich hasse mein Haar.
Mein Haupthaar.
Meine Damen und Herren, es singt für Sie.
Und lacht.
Das Niveau. Also, previously on 100BFATS, Danny Boyles Trainspotting. Einer der Kultfilme der 90er auf Platz 68. Und wir bedanken uns an dieser Stelle immer mal wieder gerne fürs freundliche Feedback. Die liebe Jana hat mir geschrieben, also nicht Diana, sondern Jana.
Diana.
Also, weißt du, was ich meine? Die hat geschrieben und sich bedankt. Sie meinte, sie hatte schon eine Weile überlegt, ob sie sich Trainspotting mal wieder anschauen sollte.
Und zack, ist es passiert.
Ja, was sie eigentlich nie machen wollte. Nie wieder, weil das Baby an der Zimmerdecke
hat. Hab ich doch auch gesagt.
Genau,
das hat mich auch traumatisiert.
Deswegen wusste ich, dass sie das gefallen würde. Das hat sie so verstört, aber wir haben ihr wohl wieder Lust auf den Film gemacht. Wenn es nur das ist, liebe Jana, viel Spaß.
Gut.
Also heute Platz 67 und da gibt es mal wieder einen Paten, Hashtag Filmpaten. Das ist der weltweit durchdrehende Hashtag. Und wir begrüßen eine Hälfte eines oder des ekelhaft beliebten und widerlich genialen Filmpodcasts Bewegtbild-Banausen.
Mhm.
Mein DJ-Kollege 1000 Sasa, hallo, Dri, schwere Nöte, Hans Dampf in allen Gassen, DJ Guess in the House.
Ja, schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Das ist geil, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist.
Der Mann, der mal fast Paris Hiltons Ex-Boyfriend war, vor vielen, vielen Jahren. Du bist seit...
Laut Gerüchten immer noch.
Laut Gerüchten ist so geil. Die
nicht nur Ex.
Die Geschichte ist geil. Ach, immer noch.
Ja. Die ist mega, ja.
Das möchte ich jetzt aber hören auch, oder?
Oh, wann war das? 2007?
2007, ja. War ich in einer Location und habe da aufgelegt, wo dann Paris Hilton sich angemeldet hat. Und dann auch vorbeikam und da heftig Party gemacht hat. Und die hing dann natürlich am DJ-Pult rum und hat mir Musikwünsche ins Ohr geflüstert. Und dabei sind eine Menge Bilder entstanden, die dann letztendlich von der Bravo bis zur Bild-Zeitung
genau, überall gelandet sind. Du kannst gleich weiterzählen, aber da muss ich einhaken, weil da sind ganz normale Kunden wünscht sich was beim DJ-Bilder entstanden. Aha. Aber diese Bilder sind ja dieselben, die mir jahrzehntelang immer Ärger bereitet haben, weil die Frau sagt, warum... Hängt die dir so am Hals? Was ist da los?
Es ist laut, man muss ins Ohr sprechen.
Genau, und das ist eigentlich gar nichts. Und jetzt bitte weiter. Genau, weil die Leute mich gedacht haben, was ist da los?
Also da stand mein Telefon dann am nächsten Tag überhaupt nicht still, als ich an sämtlichen Zeitungen und irgendwelche Radiointerviews Anfragen hatte, so über diesen Abend. Aber dann hat sich die Lage beruhigt nach so ein paar Tagen. Und dann hat Paris Hilton ein Interview gegeben für Frauke Ludwig.
Mhm.
Und hat ProSieben in dem Interview gesagt, ja, wer war denn der junge Mann, mit dem sie da rumgeschickert haben? Und anstatt zu sagen, ja, das war der DJ von dem Abend, ist sie natürlich eine Promomaschine.
Ja, geil.
Das ist natürlich völlig billig, wenn sie sagt, das ist der DJ von dem Abend, sondern sie sagt, ach, das ist ein alter Freund von mir, wir kennen uns halt schon lange. Und dann ging es wieder los. Und dann ging es wieder los mit dem Telefon, so nachdem sie es beruhigt hat. Und dann haben wir angerufen, wie, du bist Freund mit Paris Hilton, was geht denn da ab? So, weißt du?
Also, okay. Gut, also du bist der Boyfriend von Paris Hilton.
Super ja, geil, oder? Das ist echt liebe, diese Geschichte.
Aber ich habe danach halt noch 2-3 Mal für sie aufgelegt, das wissen halt auch nicht alle.
So. Ah, siehst du, Geschichte hat doch noch einen Fortgang.
Die hat dann, genau, die hat dann praktisch ihren DJ, den sie an dem Abend bei hatte, der hat halt so auch Haus und Elektro aufgelegt und sie mochte das gar nicht.
Hm.
Und dann meinte sie so, nee, der andere soll auflegen. Und dann hat sie mich dann in Zukunft gebucht, wenn sie in Europa halt unterwegs war. Das fand ich auf jeden Fall ganz gut.
Ja, geil. Nice. Das ist einfach geil. Ja.
Oh, Paris Hilton.
Das ist geil. Ist
so verkehrt.
Die kennt man auf jeden Fall, ja.
Ich habe mal für Vin Diesel auflegen dürfen, ne?
Das war auch schön.
Das war aber ein krasser Abend, weil ich werde halt gebucht, ne, von seinen Leuten da irgendwie so, ja, weil wir über die und die Agentur und so, danke nochmal Patricia Bauermeister an dieser Stelle. Und ja, du bist gebucht und sollst auf jeden Fall kommen und die haben sich auch so Sachen angehört und so. Und dann bin ich eigentlich schon startklar für diesen Abend und dann kam ein anderer Anruf und der war richtig creepy, weil die gesagt haben, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Pass auf, da sind Leute von der East Coast auf der Party und von der West Coast. Und du musst bitte aufpassen, du darfst den Künstler nicht, das ist schon wirklich, das war glaube ich für Riddick, irgendwie zweiter Riddick-Film oder sowas.
Okay.
Du musst wirklich aufpassen, dass du den Künstler nicht spielst und den Künstler nicht spielst. Den Künstler darfst du erst spielen, nachdem die gegangen sind.
Alter,
wir sagen dir auf jeden Fall vorher Bescheid und so, du musst echt aufpassen, weil das und so, weil wir wollen da... Das ist so, die machen einen offiziell so auf Bruderschluss, aber in Wirklichkeit wollen die sich eigentlich den ganzen Abend auf die Fresse hauen und suchen dann guten Grund.
Alter.
Und ich so, okay. Ja gut, dann spiele ich am besten nur Vanilleeis heute Abend. Und das war krass.
Und
das
hier
krass.
Noch eine Nummer von Madonna.
Das war krass. Aber kannst du dir vorstellen, was dann war an dem Abend letztendlich? Vin Diesel kam hinter die Kanzel und meint so, ja, mach mal das an. Und ich so, ja, das ist aber auf der
Verbotsliste.
Auf der Liste. Und ich meinte, du kannst spielen, was du willst, Alter, das ist scheißegal.
Sehr gut.
Und dann habe ich das auch. Aber ich habe echt geschwitzt. Ich habe echt geschwitzt.
Ja, wenn wir Diesel dich beschützt, dann kann ja nichts passieren.
Na, du weißt ja nicht, wie die drauf sind. Du hörst mal diese Gruselgeschichten, verstehst du? Und dann passiert irgendwas. Ich war bei der Premiere von Stirb langsam 27, keine Ahnung. Ne? Mhm. Und wir sitzen in dem Saal und die Premiere läuft. Und plötzlich ist so Tumult. Ne? Und denke so, was ist denn hier los? Wir wollen den Film gucken. Da kommt so eine Horde maximal pigmentierter Menschen. Ich sag's jetzt mal so lustig, haha, ja, ich weiß nicht politisch korrekt, aber ich sag's mal witzig. Und setzen sich hinter uns, ne, und sind halt laut und quatschen. Und sind halt und nerven. Und ich so bin sauer, ne, und ja, fuck, Alter, ich dreh mich jetzt um, Alter, ich sag jetzt auch mal, ich dreh mich um, gucke so nach hinten, halte inne, gucke wieder nach vorne und meine Begleitung. Was, warum hast du nichts gesagt? Ich so, na, ich werde jetzt 50 Cent nicht sagen, er soll die Fresse halten. Da ist 50 Cent mit seiner Entourage reingekommen irgendwie und so, ja, okay, Mann, das sind ja auch Gangster. Wahrscheinlich hätte ich ihm einfach sagen können, du, ey, könnt ihr ein bisschen leise sein und so. Wäre vielleicht auch gegangen, aber das sind sehr so die geilen Geschichten. Ja. Du seit 94 DJ, ich seit 95, das heißt, du hast mindestens ein Jahr mehr Erfahrung als ich.
Ui.
Das ist ein Ding, oder? Ich habe erst 95 angefangen, Geld dafür zu nehmen. Ich habe halt vorher so auf Hockeypartys und so aufgelegt und so, ne? Weißt du, so bei der Familie, so Familienfeiern und so. Und irgendwann habe ich für die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten im Jahre 1995 professionell aufgelegt und dafür Geld bekommen.
Ich habe schon sehr früh in den 90ern dafür Geld genommen, weil ich damals bei Fritz war. Und da sind wir mit Fritz über die Brandenburger Dörfer getingelt und haben Fritz-Diskos gemacht. Das Gott war auch mal wilde Geschichten.
Gottes Willen, das kann ich mir vorstellen. Weißt du, was dein erster bezahlter Gig war?
Mein erster bezahlter Gig? Oh, da fragst du mich was.
Ja, habe ich gerade, ja.
Also ich weiß, dass ich 93 war ich noch im dritten Jahr meiner Ausbildung bei Wertheim gewesen. Und da habe ich mir von meinem Ausbildungsgehalt meinen ersten Plattenspieler gekauft. Da habe ich einen Kredit aufgenommen, habe die Plattenspieler drüben bei World of Music gekauft. Also da bei Schauland war ja daneben.
Schauland, ja, okay.
Da habe ich die Plattenspieler und meinen Mixer gekauft. Und ich habe, glaub ich, im gleichen Jahr habe ich dann auf so einer Sonderfläche unten aufgelegt. Bei Wertheim. Das heißt, ich habe dann ein halbes Jahr irgendwie aufgelegt und gesagt, ach so, du legst auf, du bist DJ, dann bring mal dein Zeug her. Dann legst du drei Tage unten auf, weil wir haben so einen CD-Verkauf. Und dann machst du den DJ und konntest draußen die Schlossstraße beschallen. Das war definitiv auch noch so ein bisschen extra bezahlt, aber ich weiß nicht, ob es mein erster Job war.
Da hast du quasi an der Basis angefangen.
Dann werde ich ja
an
schon der auf, Basis. Siehst du, da war ich auch auf einer deiner ersten Partys, weil ich zu der Zeit immer da war. Immer mein sauer verdientes Taschengeld ausgegeben habe. Für Platz. Immer.
Das war auch das, also so voller war ich noch nie, voller war es noch nie vom DJ-Pult als in der Schlossstraße. Also das war mein Rekord. Wenn man so die Laufkundschaft mitzählt.
Den Wolfgang Petri auch. Wir haben tatsächlich, finde ich auch witzig, jahrelang auf denselben Partys, aber auf verschiedenen Floors aufgelegt. Ob das
stimmt.
Jetzt im Sage war oder im Kesselhaus und so. Ne?
Das stimmt.
We go way back, wie man in der Branche sagt.
Aber wir sind ja auch beides Allrounder. Insofern läuft man sich auch über den Weg. Gibt ja auch nicht viele, die alles bedienen können.
Tatsächlich. Das ist auf der einen Seite eine langweilige Antwort. Ne? Wenn gefragt wirst, so, ey, was hörst du für Musik, beziehungsweise was kannst du auflegen? Und dann sagst du, ja, alles. Wie alles, ne? Alles.
Aber weißt du, so DJs, die immer meinen, das Publikum belehren zu müssen mit ihrer Musik, die nerven halt auch komplett. Ne? Also eine Party ist eine Party.
Ja, das ist richtig.
Ja, das ist absolut richtig.
Und das ist halt einfacher für den Job, wenn sie dich anrufen und fragen, hast du Zeit, anstatt zu fragen, kannst du das bedienen oder kannst du die Musikrichtung auflegen.
Genau.
Deswegen waren wir auch auf vielen Filmpartys auch unterwegs, was du gerade gesagt hast. Finde ich auch super interessant. Um da nochmal anzuknüpfen, ich habe ja auch so auf Filmabdrehpartys aufgelegt von Hänsel und Gretel oder von Cloud Atlas war ich auf der Filmparty. Geil. Und da habe ich so die ersten Bilder gesehen, hat die Tom Tykwer da vorgespielt. Und dann dachte ich auch so, alter Falter. Und was ich interessant finde, ist, dass du bei den Schauspielern mitbekommst, was für einen Musikgeschmack die haben. Dadurch, dass sie sich dann was wünschen. Mhm. Weiß ich zum Beispiel, Jim Sturgess mag halt die Beastie Boys und so eine Sache. Gemma Arterton war halt, die habe ich mich halt verliebt, als sie da war.
Krass.
Weil die war hammer sympathisch.
Sie und Jeremy Renner sind bei Energy damals auch gewesen zum Interview und so. Und
die waren super, oder?
Ja, die sind geil beide. Also gesehen, die wussten, was sie da promoten müssen, was für eine Art Film und so. Das hat schon Bock gebracht.
Gut,
also
ihr macht beide einen Kinopodcast, ihr legt beide auf, da verbindet euch schon eine Menge, ne?
Ja. Schon ein bisschen.
Warum sind wir noch nicht zusammengezogen?
Ja. Man weiß es nicht. Du bist mit Lee zusammengezogen, ne? Also muss man auch mal sagen. Ne? Ja, komm mal dazu.
Mit seiner Frau und den drei Kindern zusammen.
Ach so, habt ihr nicht noch ein Zimmer frei für mich?
Mach ich im Keller.
Schmeiß doch die ganze Star Wars.
Muss man einfach mal sagen, ich bin großer Fan eures Podcasts, Bewegtbild Banausen. Das ist krass, was ihr da halt wöchentlich täglich da produziert, du freut und Lee, und ihr habt auch schon weit über 100, ne? Folgen 115, was das letzte Mal, als ich geguckt habe.
Ja, zusammengezählt haben wir schon über 100. Also wir haben ja am Anfang so ein Kinoformat gehabt, wo wir dann abwechselnd einmal Woche die Kinosachen gebracht haben und abwechselnd mit den Sachen, die wir so zu Hause geguckt haben. Und das Kinoformat haben wir irgendwann mit den Filmen und Serien zusammengeschmissen. Haben aber natürlich auch so eine Patreon-Supporterschaft zu laufen, und da nehmen wir auch jede Woche noch eine extra separate Episode auf. Also mit denen insgesamt sind wir weit über 100. Aber wenn du jetzt nur die regulären Episoden zählst, da sind wir jetzt, glaube ich, bei 85.
Na, nice. Siehst du, diese Patreon-Geschichte, da muss man halt liefern, und dafür bin ich zu faul.
Ja, komm, also du machst Logenplatz und die 100 besten Filme aller Zeiten.
Ja, eben, das reicht doch.
Das ist auch ordentlich mehr geworden.
Sollen wir das ab jetzt monetarisieren vielleicht?
Ich würde euch bezahlen.
Danke. Aber das möchte ich auch schon mal ganz gerne wissen, wie das denn eigentlich, kannst du mir vielleicht kurz erzählen, wie das zusammen, wie kommt DJ Guess ausgerechnet mit einem Schweizer Schauspieler halt in einen Podcast, du und Lee, Herr Richter, wie ist das gekommen?
Das ist eine lustige Geschichte, wir haben uns beim Pokern kennengelernt.
Oh. As you do.
Ja.
Und schon wieder ein Drehbuch.
Genau, ich wünschte, ich könnte jetzt erzählen, es war so ein Hinterhofkeller, wo dann die Scheine in die Mitte geflogen sind, aber es war tatsächlich bei einer gemeinsamen Freundin, die in der Küche ab und zu mal eine Pokerrunde mit so ein paar Groschen irgendwie organisiert hat.
Oh, süß.
Und die war mit Liebe befreundet, die war mit mir befreundet. Ja. Und da war ich dann ab und zu Gast, und da habe ich erstmal Lee kennengelernt, irgendwann vor 15 Jahren, irgendwie in dem Dreh.
Doch schon so lange.
Und dann gab es diverse Streitereien unter irgendwelchen Filmposts von mir. Ich habe ja immer dann bei Social Media, Facebook und Co., habe ich ja die Filme gepostet mit den Punkten, als ich aus dem Kino gekommen bin. Und da hat Lee ab und zu mal Protest eingelegt.
Ah, okay.
Und da hatten wir schon die ersten Diskussionen. Da haben wir gesagt, okay, geil. Der Typ nervt. Und er meinte, ja, der Typ hat überhaupt keine Ahnung. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir einen Podcast irgendwann. So, es passt.
Das
ja,
ist immer cool. Die beste Grundlage.
Ja. Ja, cool. Aber ich meine, das muss ich jetzt auch mal sagen, ne? Ihr seid, diese Kombination, dieses Duo, das ist echt schon geil, das ist genial. Aber, und jetzt kommt es, it's a big but. Mhm. Ihr macht halt Folgen, die gehen gefühlt 4 Tage eine, ne?
Ja, das wir ist lieben halt Filme, was soll ich dir sagen?
Ich ja auch. Aber das ich geht bin schon halt,
mal 3 Stunden.
Ich bin dann halt was? Mal, ja, das geht auch mal 4 Stunden. Mhm, ne? Ja. Was war die längste Folge?
Die längste Folge war 5 Stunden 15.
Siehst du, 5 Stunden
15. Hätte mich schon umgebracht,
ja.
Bei 5 Stunden 15.
Ja, und als nächstes machen wir dann einen DJ-Podcast.
Das machen wir dann auch noch. Also wir haben ja überlegt, wie das Konzept, wie wir da rangehen. Und wir haben einfach gesagt, wir setzen uns keine Grenzen. Wir setzen uns weder Grenzen bei den Sachen, die wir rezensieren, also egal welches Jahrgang, welches Genre, wir reden einfach über alles, was wir gesehen haben. Mhm. Und solange wie, also was du jetzt gerade gesagt hast, solange wie es geht, geht's halt.
Ja.
Und so läuft es bei uns auch. Nur, dass wir halt über 12 Filme teilweise reden. Und das
hat und da sind so geile Sachen dabei, ne? Das ist schon so, also wenn die beiden dann über Dirty Dancing und sowas reden, das ist schon echt nice. Mhm. Das ist echt gut. Das war halt wirklich... Viele Genrefilme sind dann halt so entrückt von dem, was normalerweise so Kerle wie wir, sag ich jetzt mal, dann halt gucken, und dann musst du Sissi besprechen, und das hat ja dann auch mit den Vorschlägen von euren Patreons und sowas eben zu tun. Ne? Das, so
ja, aber man kann ja über jeden Film eigentlich was sagen, wo du gerade
ja, sagst,
Sissi,
naja, also aber,
Kostüme sind der Wahnsinn.
Also. Du musst ja halt auch authentisch bleiben. Klar kann ich mich auch hinsetzen und halt über die Kinder vom Süderhof oder wie das heißt, halt irgendwie meine Folge machen, aber das war halt nie mein Ding. So. Mhm. Verstehst du? Und das ist halt geil, das macht dich schon echt.
Ja.
Was und war denn?
Ja? Also es kann halt deinen Horizont erweitern, die Vorschläge, und die wir haben ja diesen Lostopf, wo jeder, der uns supportet, dann auch jeden Monat einen Film reinschmeißen kann, und dann ziehen wir pro Monat da Filme raus. Mhm. Und da sind abenteuerliche Sachen rausgekommen, die ich mir niemals persönlich angeguckt hätte, aber wo ich dann im Nachhinein dachte, ich bin dankbar, dass sie uns beigetragen wurden.
Ihr habt ein Supporting-System, das heißt, man kann 1 Euro monatlich an euch spenden, und so kommt ein bisschen Geld zusammen.
Wir haben 4 Pakete, wo insgesamt 4 verschiedene Sachen angeboten werden, weil wir haben gesagt, jeder, der uns sponsert, hat auch die Möglichkeit, was zurückzukriegen. Das kleinste Paket, der Tabelleneinsicht, der kriegt eine Excel-Tabelle, wo drin steht, welchen Film wir wann rezensiert haben, wie viele Punkte wir gegeben haben. Das zweite Paket für 6 Euro, das ist das Ding mit diesem Lostopf, wo wir jeden Monat 2 Filme ziehen, die rezensieren wir dann. dritte Paket, die kriegen diese separate Episode, die wir jeden Freitag dann, jeden Sonntag mittlerweile rausboxen. Ah, okay. Also die ist nicht ganz so lang wie unsere normalen, aber zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden gibt es da auch nochmal zusätzlich 4-5 Rezensionen. Und das größte Paket für 15 Euro, da sind tatsächlich auch ein paar Kandidaten drin, die dürfen uns Filme befehlen. Also die verlassen sich nicht auf den Lostopf. Da können die natürlich nach wie vor auch Filme reinschmeißen.
Die sagen, die können richtig gehen und sagen, so, ich will
das
jetzt.
Das machst du jetzt. Genau, jetzt da kommt jeden Monat so, pass auf, den müsst ihr machen. Und da sind dann auch so 5-6 Filme, die wir dann gucken müssen. Und da sind öfter Filme bei, wo wir sagen, okay, warum muss ich jetzt Street Fighter gucken? Aber da sind auch Filme bei, wo wir sagen, geil. Okay. Wäre ich nie drauf gekommen, hätte ich mir nie angeguckt.
Aber interessant ist mal zu hören, wie so jedes Team an die Sachen rangeht. Ja, ne? Genau. Also Podcast ist ja so gesehen auch erst seit ein paar Jahren wirklich nutzbar, seitdem die Smartphones und die Tarife passen. Ne? Kannst halt überall reinhören.
Ja.
War früher halt anders. Ne? Und man muss halt gucken, wo man bleibt. Es werden ja auch täglich mehr Podcasts. Ist ja nicht schlimm. Ja, aber
gefühlt macht jeder Hund von jedem Beleuchter jetzt einen Podcast. Ja, ne? Und das ist halt das, auf der einen Seite.
Qualität setzt sich halt durch. Ne?
Genau. Auf der einen Seite hast du diese wahnsinnig geile Goldgräberstimmung, eben, dass halt viele geile Sachen kommen. Auf der anderen Seite eben hast du diese wahnsinnig beschissene Goldgräberstimmung, weil jeder Penner halt irgendwie einen Podcast macht. Und es gibt halt aber eben gute Leute. Und da ist es halt, muss man erstmal rausfiltern. So, ich bin fast warm geredet, aber bevor wir richtig loslegen mit unserem heutigen Film, nochmal so drei richtig reingehauene, ganz kurze Dinger, mal gucken, wie kurz du das schaffst. Was war dein erster Kinofilm?
Ich habe es ausgerechnet, das muss mit meiner Mutter Bernhard und Bianca gewesen sein, weil es war definitiv ein Disney-Film, hat sie mir gesagt, und ich habe so ein bisschen zurückgerechnet, welcher Film wann wo lief, und ich glaube, es war Bernhard und Bianca in den 70ern.
Cool.
Den habe ich auch, war auch einer meiner ersten.
Stark. Vielleicht waren wir im gleichen Kino.
Mein erster war das Dschungelbuch im Marmorhaus. Ui. Das weiß ich noch ganz genau.
Was 1965.
Was ist... nicht die Uraufführung.
Ach so.
66 übrigens, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht.
Ja, knapp.
Was ist dein absoluter Lieblingsfilm momentan, jetzt gerade?
Momentan jetzt gerade.
Meine Liste, meine Top Ten ändert sich auch immer wieder. Das ist nach ein paar Jahren schummelt sich dann mal jemand anders auf Platz 1. Aber was ist jetzt gerade dein absoluter Lieblingsfilm?
Es ist immer schwierig, da einen zu nennen, aber ist einer, der da immer oben stehen wird, ist definitiv Forrest Gump.
Nice. Und welchen Film hast du abgrundtief?
Ei, wo soll ich anfangen?
Ja, er ist vielleicht auch den ersten, der dir einfällt. Das ist auch eine lange Liste, oder?
Die ist richtig lang, ja. Also so Filme, die mich wirklich, wirklich nerven, da gibt es Tausende. Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber Noah fiel mir jetzt gerade ein, weil wir auch über Darren Aronofsky geredet haben. Und deswegen fällt mir natürlich ein schwacher Film von ihm ein, obwohl ich natürlich wesentlich beschissenere Filme gesehen habe. Aber den mochte ich zum Beispiel gar nicht.
Noah?
Ja.
Noah. Siehst du, da hatte ich einen Softspot für. Und die beiden Hauptdarsteller hier, wie hieß er? Die beiden Hauptdarsteller, die Jungs, die Herren, die waren bei mir im Studio. Mhm. Und da gab es so ein Missverständnis. Die haben gedacht, wir sind live drauf. Dabei war es halt eine Aufzeichnung. Ne? Wir haben das Interview aufgezeichnet. Aber die dachten, wir sind live. Und ich habe halt über einen Spoiler geredet. Und die sind komplett ausgerastet, beide.
Okay.
Was bist du für ein Arschloch? Du kannst doch nicht einfach das verraten und so. Weil du weißt doch, der hat doch einmal diese, dass sie irgendwas so zusammenrühren auf der Arche. Ne?
Ja,
diesen Schwangerschaftstest, ne? Oder was das halt war. Mhm. Ne? Und ich so, naja, das fand ich so ein bisschen, ich weiß, das kannst du doch nicht verraten. Das ist voll der Spoiler, voll der Major Plotpoint. Und ich dachte so, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Und dann hat es echt eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass die was falsch verstanden haben.
Ach so.
Und das war krass, meinte ich, oh sorry. Oh, ja. Sorry, Noah. Ja, okay. Ja.
Also es gibt wesentlich größere Scheißfilme, aber mich regt's auf, wenn Filme nur mittelmäßig sind, aber von einem Regisseur, von dem ich schon 10-Punkte-Filme gesehen habe oder die großartig besetzt sind, wenn die dann mittelmäßig sind, dann ist das für mich eine doppelte Strafe, finde ich.
Du, weil das ich da mehr erwarte. Ich nenne es das Prometheus-Drama. Ja. Weil wenn Prometheus von einem Nachwuchsregisseur gemacht worden wäre, von einem, der noch nie was gemacht hätte.
Würde man sagen, hat er gut gemacht.
Genau, hätten wir uns alle hingesetzt und gesagt, ja, okay, ein paar Fehler, aber ist echt ganz nice. Aber kein fucking Ridley Scott darf Prometheus machen.
Mhm. Das ist korrekt.
Danke. Gut. Guess.
Obwohl ich ihn beim zweiten Mal besser fand.
Ja, na, wenn du jetzt die anderen siehst, die danach kamen, dann ist er Goldstaub eigentlich, weil das ist halt nur noch schlimmer geworden.
Ja, ich bin auch nicht so ein kompletter Gegner, muss ich mal sagen. So.
Von Prometheus oder von
nee, generell von den neuen Alien-Teilen. Prometheus, also ich muss sagen, ich habe Covenant noch nicht gesehen, aber ja, Prometheus fand ich solide.
Dann lass uns mal drüber unterhalten, wenn du Covenant gesehen hast, weil das ist
da geht's bergab. Der steht noch aus, also.
Oh Gott, da freue ich mich auf die Episode von den Bewegtbildbanausen. Und er ist hier. DJ Gas hat die Patenschaft für unseren heutigen platzierten Film übernommen, weil wir haben das so erarbeitet und er Bock drauf hatte. Auf der 67 Florian Henkel von Donnersmarks Oscar-prämiertes Stasi-Drama aus dem Jahre 2006. das Leben der anderen. Tada! Tada! Tada. Die Story nochmal, für die zwei, die es nicht kennen, 5 Jahre vor Ende der DDR, der extrem linientreue Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler soll das berühmte Paar Dreimann und Sieland bespitzeln und hofft so, seine Stasi-Karriere vorantreiben zu können. Aber er, wie heißt es so schön in der Filmsprache, wird immer tiefer, auch auf persönlicher Ebene, in die Geschichte seiner Opfer reingezogen, bis er nicht mehr nur tatenlos zusehen bzw. zuhören kann. Meine Damen und Herren, das Leben der anderen.
Ein unschuldiger Häftling wird mit jeder Stunde, die man ihn länger da behält, zorniger, wegen der Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt. Er schreit und tobt. Ein Schuldiger wird mit den Stunden ruhiger und schweigt oder weint. Er weiß, dass er zu Recht dort sitzt. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist oder unschuldig, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann.
Schulfreund Max Kirchner. Wir sind zusammen zu ihm nach Hause gegangen. Und haben Musik gehört bis in die späten Abendstunden. Er hat ein Telefon, Sie können ihn anrufen. Er wird das alles bestätigen.
Fällt Ihnen etwas auf an seiner Aussage?
Er sagt das gleiche wie am Anfang.
Er sagt dasselbe wie am Anfang, Wort für Wort. Wer die Wahrheit sagt, kann beliebig umformulieren. Tut das auch. Ein Lügner hat sich genaue Sätze zurechtgelegt, auf die er bei großer Anspannung zurückfällt. 227 lügt. Wir haben 2 wichtige Indizien und können die Intensität erhöhen.
Super.
Ulrich Tukur, Martina Gedeck, Sebastian Koch und der unvergessene Ulrich Mühe. Herr Meier, bevor Guess seine Patenschaft hier voll auslebt, wie stehst du zu dem Film?
Es gab ja eine Kontroverse, weil dann der Wessi den Ostfilm gedreht hat und dieser ganze Schmuh. Aber ich war schwer beeindruckt von dem Film und hat mir wahnsinnig gut gefallen, um es kurz auf den Punkt zu bringen.
Gut. Wann habt ihr den gesehen? Würde mich mal interessieren.
Als er rauskam, damals im Kino.
Tatsächlich.
Und danach noch einmal. Und auch hier muss ich sagen, unbedingt mal wieder angucken.
Ich will nicht zu sehr vorgreifen, weil wir machen das ein bisschen so wie ihr. Wir machen am Schluss dann mal unsere so eine Punktevergabe, wie die Bewegtbildbanausen das machen.
Sehr gut. Coolmänner, wenn ich mich nicht täusche, werden hier vergeben.
Ja, genau. Ja. Hier werden Coolmänner vergeben. Ich habe ihn im Kino gesehen, ne, Pressevorführung, und dann halt noch so 2-3 Mal im Kino. Und dann auch später auf diesem, wie heißt das, DVD auseinandergenommen.
Kenne ich.
Hast du ja auch so ein paar Fun Facts, ist gut bei dem Film, kann man nicht so sagen. Hast du ein paar Sachen rausgesucht, die dir besonders aufgefallen sind, was das betrifft? Also das ist unser nächster Abschnitt jetzt, dass wir ja auch immer so Fun Facts besprechen.
Finde ich gut. Also vielleicht steige ich damit ein, zu sagen, dass ich kein großer Fan vom deutschen Kino bin und da generell mich gerne herausfordern lasse von einer Liste und gesagt habe, okay, ich weiß ja, dass ich mit vielen deutschen Filmen nichts anfangen kann und mehr so ein Fan vom internationalen Kino bin, aber viel natürlich von den großen Filmen gehört, wie der hier oder Der Untergang habe ich noch nicht gesehen und deswegen habe ich gesagt, pick ich mal nicht irgendein Herzensprojekt, sondern pick einen Film, den ich noch gar nicht gesehen habe. Wir haben nämlich auch ein Postergeschenk gekriegt von einem Hörer, wo so 250 Filme drauf sind, die man gesehen haben muss. Da ist der auch drauf, da habe ich gesagt, schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe, reden wir über den Film heute.
Geil.
Der ist auf dem Poster drauf.
Du hast ihn jetzt erst gesehen?
Das ist eine Erstsichtung für mich, ja. Also ich habe ihn jetzt extra für euch nochmal geguckt, habe den bei uns auch nie besprochen. Und deswegen kriegt ihr jetzt hier ungefiltert meine Meinung. Und muss mal sagen, das ist tatsächlich einer... Na gut, ich will jetzt noch nicht zu weit vorweggreifen, deswegen kommen wir erstmal zu den Fun Facts, oder? Aber es ist schon ein besserer Vertreter
des deutschen Kinos. Ist schon ein besserer Vertreter des deutschen Kinos. Genau, wir machen es so, dass wir jetzt so ein paar Facts abarbeiten und dann jeder da seinen Senf dazu geben kann, was ich da so erzähle. Und am Schluss dann eben gibt es so, wir haben so unsere berühmten 7 Fragen und da forschen wir dann genau nach und dann kommen wir dann auch zu unserer Punktevergabe. Also,
sehr gut.
Es gibt so ein paar technische Sachen einfach, was interessant ist und das hat man wahrscheinlich auch damals mitbekommen, 2006, dass ja diese Abhörgeräte, die benutzt werden im Film, echt sind. Angeblich sind das echte Geräte, die auch im Einsatz waren damals und wie von Donnersmarck auch gesagt hat, an denen viel echtes Leid haftet, hat er hochtrabend gesagt.
Ich habe auch das Gefühl, die Recherche war einfach auch gut bei dem Film.
Ja, da hat er wirklich sich durchaus Mühe gegeben und das Ding ist halt, ich habe ihn auch mit der Mühe.
mit dem Hauptdarsteller.
Siehst du,
das war doch gewollt.
Nee, ich bin drüber gerannt, ich hätte es gar nicht mitbekommen. Dankeschön. Ja, siehst du, das war no pun intended und da war er.
Da war er.
Aber ich habe den auch mit der Generation tatsächlich gesehen, diesen Film. Natürlich also mit Menschen, die da direkt mit zu tun gehabt haben. Und was ich dann so, wir haben ja jetzt gerade diese Eröffnungsszene des Films gehört, die schon wahnsinnig gut ist, in der halt Ulrich Mühe da erklärt, wie so ein richtiges Verhör läuft. Und ich habe da gesessen im Kino und fand das total faszinierend und krass und so. Mhm. Nicht, dass ich dabei Spaß hatte, aber ich habe das als faszinierend und als Kinounterhaltung genommen. Und ich habe da mit Menschen gesessen, die richtig fertig waren. Ne? Mhm. Die meinten, ja, genau so, die Scheiße war das. Und die haben da nicht eine Sekunde Spaß dran gehabt. Also natürlich, ihr wisst aber, was ich meine. Ne? Ja, dass sie halt wirklich sagen konnten, so mein Nachbar und so. Und ich habe das immer gedacht und bla bla bla. Wie gesagt, das sind so echte Abhörgeräte. Was ich faszinierend finde, ist, dass es war der erste Film von Donnersmarck, aber dass der trotzdem nur, in Anführungszeichen, 37 Drehtage hatte.
Ach echt?
37 das Drehtage. Ist
Wahnsinn.
Und kann man Frau Gedeck auch fragen, die erzählt immer noch nicht gerne davon, in Anführungszeichen, weil der die ganz schön getreten hat. Alle Schauspieler. Das
muss er,
Team. Das musste er. Du hast 37 Drehtage, also war da kein Raum für Improvisation. Das fand ich, das hat man ganz oft gelesen, dass eben da nicht improvisiert werden konnte. Die haben geprobt ein bisschen, die haben vorher genau gesagt, was wie gesagt wird. Also wirklich mit einer militärischen Struktur daran gegangen, damit es halt eben auch funzt. Und also wenn man liest, es gab keine Improvisation, dann klingt es erstmal krass, weil wenn du drehst am Set und da ergibt sich irgendwas anderes. Ich kann mir nicht, kannst du dir das vorstellen, dass einer zu Sebastian Koch sagt, nee, pass auf, tolle Idee, da wäre es aber keine Zeit, halt die Fresse. Also das finde ich schon krass.
Ich glaube schon, dass Schauspieler gerne gut geführt werden. Wenn man sagt, klar, so und natürlich. So ist es und bitte spiel das, leben die damit auch ganz gut.
Aber auf der anderen Seite habe ich genug erlebt, die halt da sitzen und sagen, ja, aber ich fühle das jetzt nicht so und ich glaube, mein Charakter sollte eher sagen, Sugar, it's me. Nein, Marilyn, es heißt, it's me, Sugar.
Ja, das hatten wir, also ich glaube, es hängt vom Regisseur tatsächlich ab, weil wir haben gerade über Network geredet, dass Faye Dunaway ja da relativ emotionslos ist.
Ja.
Und da hat Sidney Lumet eher eine Ansage gemacht und meinte so, pass auf, komm nicht auf die Idee, hier irgendwie Gefühle oder so reinzubringen, ich schneide das raus. Weil das will ich nicht haben. Ich will, dass der Charakter so kaltherzig angelegt ist und berechnet und komme ja nicht auf Improvisation. Insofern ist es eine Sache des Filmemachers, dass er sagt, pass auf, ich will das genauso, wie es im Drehbuch steht. Oder du hast hier ein paar Freiheiten. Das ist, glaube ich, das macht jeder anders.
Von das ist schon krass, ey. Ohne Improv. Also ich kenne das halt so viel. Weiter geht's in der Szene, in der Georg Dreimann, also gespielt von Sebastian Koch, diese Sonate vom guten Menschen spielt. Sitzt da eben nicht nur Sebastian Koch da und tut so, als wenn er Klavier spielen würde.
Trainiert.
Der hat extra Klavierstunden genommen tatsächlich. Also das ist jetzt nicht, ich fresse mir 20 Kilo an, um irgendwie einen Boxer zu spielen, aber das ist auch schon Commitment, ne?
Also, definitiv, aber das ist ja schon einer der ganz Großen, oder? Der auch international mittlerweile seinen Durchbruch gefeiert hat. Also.
Und das ist halt irgendwie ist es inzwischen, würde ich dann halt auch sagen, so gegeben, ne? Das ist so, man denkt so, ja klar, hat er dafür Klavierspielen gelernt. Aber du musst es ja machen. Ne? Du kannst ja sagen, ich bin ein guter Schauspieler, ich bin mein Geld wert, ich knie mich da rein. Aber du musst dann trotzdem halt jeden Tag 4 Stunden Klavier üben. Also du musst es halt auch machen. Ne?
Das ist einfach eine Persönlichkeit.
6 Wochen, 4 Stunden täglich.
Jeder, der joggen gehen will, kennt die Krux. Ja. Vornehmen ist kein Problem, aber es dann durchziehen ist die Sache.
Genau. Du kannst nur dich selbst enttäuschen, ist ja kein Problem. Also gehe ich morgen joggen.
Ja.
Gehe ich einfach morgen joggen.
Ah ja, gut, nächsten Monat. Regnet gerade.
Wenn du was hast, wir können auch immer so ein bisschen Pinball spielen. Das ist ein guter Vergleich. Wenn du mal was reinhauen willst, was du da recherchiert hast bei einem Film, der für dich so frisch ist.
Ja, du hast gerade Martina Gedeck genannt. Ich finde es zum Beispiel super interessant, dass Nicolette Krebitz vorgesprochen hat für den Film, weil die habe ich ja sehr, sehr lange nicht gesehen. Und die war ja eine Weile richtig groß hier mit Bandits und Co.
Ja.
Und jetzt bin ich kein großer Fan, bin da nicht groß in der Tiefe, was das deutsche Kino angeht. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch groß aktiv ist. Mhm. Aber da war ich schon überrascht, dass sie bei so einem in Anführungszeichen neueren Film noch da am Start wäre.
Ja, sie wollte das unbedingt, ne? Mhm. Also die hat da richtig gekämpft für. Aber die Frau Gedeck hat da, Gott sei Dank, muss ich mal.
Gut. Ja, die ist ja auch groß.
Ja, also wirklich. Und das ist halt das Ding, ich sage das ganz oft und ich sage es auch gerne wieder, wir sehen das Endprodukt und können halt sagen, sie passt super, Martina hat es toll gemacht, es wäre natürlich ein ganz anderer Film geworden mit einer anderen Darstellerin, ob das jetzt...
Ja, das glaube ich auch, also ich glaube, dass der Donnersmarck einfach eine Vision hatte, wie das auszusehen hat und das durchgepeitscht hat.
Genau. Fantastischer Score, muss man einfach sagen, die Musik, klasse von einem meiner Lieblingskomponisten, Monsieur Jarrett. Gabriel Jarrett, wie er auch von den Amerikanern gerne mal gebutschert wird.
Von John Travolta bringen wir wahrscheinlich.
Von John Travolta. Toller Komponist. Und der Donnersmarck wollte den unbedingt haben. Der hat gesagt, englische Patient und sowas, ne, Score und so, er will diesen Typen haben, er will diesen großen Hollywood-Komponisten haben. Und der, das Büro von Jared hat halt gesagt, nein, danke. Machen wir nicht. Und er hat extra das Drehbuch, kennst du die Geschichte? Das Drehbuch auf Französisch extra übersetzt für Monsieur Jarret, damit er halt weiß, was da passiert. Und er hat es selber gemacht, weil er ja auch Geld, er musste Geld sparen, ne? Herr von Donnersmarck, obwohl er von Donnersmarck heißt, muss eigentlich Kohle haben. hat es selber übersetzt und ihm zugeschickt und eben halt auch mit dieser Szene, gerade diese Szene, die Sonate vom guten Menschen, wie er dann später auch das Buch heißt, ist halt der Kern des ganzen Films. Und das konnte er halt so nur transportieren in der französischen Sprache, dass der eben Gabriel Jarret das auch kapiert, worum es da geht, und war dann letztendlich dann überzeugt und hat halt gesagt, er macht es, weil eben Florian Henkel von Donnersmarck sich dieses zweiminütige Stück vorgestellt hat. Wie war das? Ich muss es ablesen. Dass Lenin zu einem besseren Menschen gemacht hätte, war der Spruch. Es soll ein Musikstück sein, wenn Lenin das gehört hätte, wäre er ein besserer Mensch geworden. Die Erklärung fand ich super. Ja. Also das ist schon ein Fun Fact, oder?
Ja, das ist eine gute Ansage.
Wenn hätte Lenin besser gemacht. Ulrich Mühe hat noch ein Buch geschrieben, ne? Also wie so viele Menschen das getan haben, auch zu den Hintergründen des Films. Und da ging es dann um seine Ex-Frau, Jenny Gröllmann. Und die soll auch eine echte Blaue gewesen sein. Mhm. Also eine Spitzelin.
IM.
Informelle oder informative? Informelle Mitarbeiterin.
Max,
was soll selber? Informelle Mitarbeiterin oder informativer? Oh Gott.
Nee. Hat er hier eine eigene Rechercheuse am Start?
Das frage ich euch auch nicht.
Okay. Scheiße. Er weiß es, er sagt es nicht.
Er weiß es, er sagt es nicht. So wie damals, ne? Er muss die ganze Zeit. Wir kriegen wahrscheinlich danach was zu hören von unserem Quoten-Ossi hier. So, it's all in good fun. Meine Familie kommt aus Alt-Landsberg. Ja, wir haben kurz vor der Mauer rüber gemacht. Danke Großvater nochmal an dieser Stelle. Der hat gesagt, oh, das wird hier nichts. Hat er die Koffer gepackt und gesagt, komm, wir gehen in den Westen aus Alt-Landsberg.
Mein Opa war tatsächlich in Berlin Arzt und die sind dann aber geflüchtet Richtung NRW nach dem Krieg.
Auch eine gute Idee.
Jetzt stelle ich mir das wie so ein Heißluftballon vor, ganz spektakulär. So war es wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Das ist jetzt mein erster Gedanke.
Ein Tunnel gegraben und mit dem Heißluftballon durch den Tunnel.
Ja, genau so. Zoom.
Aber es ist, okay, wir lachen darüber, das ist natürlich überhaupt gar nicht zu lachen, denn das hat viele Familien traumatisiert und diese Aufarbeitung, die ja wirklich immer noch läuft, so viele Jahrzehnte später, dass immer noch Menschen da dann halt irgendwann dann doch rausfinden, was da passiert ist. Jetzt kriegen wir einen Zettel zugeschoben.
Inoffizieller Mitarbeiter natürlich, genau.
Aha. Inoffizieller Mitarbeiter? Ja, das ist ja recht, das ist enttäuschend fast, ich dachte informeller.
Wieder was gelernt.
Inoffizieller Mitarbeiter. Ich dachte immer interessanter, aber gut. Interessanter Mitarbeiter. Ja, das muss man aber einfach sagen, eben, dass da wirklich die Nachbarn sich da gegenseitig bespitzelt haben und dass eben der Ulrich Mühe davon ausgegangen ist oder seine Frau halt, seine Ex-Frau, beschuldigt hat, dass sie ihn auch bespitzelt hat. Was ich gut finde, ist die Geschichte von der Berlinale.
Oh ja.
Möchtest du?
Ja, ich fand es super interessant zu lesen, dass der Herr Koslik diesen Film für die Berlinale abgelehnt hat und gesagt hat, der fällt durchs Raster.
Echt?
Den nehmen wir gar nicht auf.
Das ist nicht euer Ernst.
In den Wettbewerb. Und,
das ist so geil.
Und hier sind 54 Oscars.
Ja, deswegen ist auch der Funfact ganz cool, dass er den Rekord hält für die meisten deutschen Filmpreisnominierungen mit 11 Nominierungen. Also da hat der Herr Koslik diesmal wohl daneben gegriffen.
Aber ziemlich.
So ein bisschen.
Da habe ich auch gut gelacht, ja.
Ja, ne, und seine Mischpoke, die meinten, nee, das wollen wir nicht haben bei den Filmfestspielen. Was ich schön finde, ist auch nochmal zu dieser Gröllmann-Geschichte, es gibt halt mehrere Versionen des Films auf Blu-ray bzw. DVD, weil eben auch von Donnersmarck im Audiokommentar.
Habe ich mir auch angehört, vorbildlich.
Ja, hast du gemacht. Eben auch über Jenny Gröllmann erzählt und auch diese Gregor Gysi als Nazi. Als,
so bitte.
Entschuldigung, Stasi-Spitzel. Meine, werde ich mir wohl einmal versprechen dürfen.
Knapp daneben.
Als Stasi-Spitze bezeichnet hat und das wurde dann entfernt und sowas. Es gibt noch Versionen und tatsächlich ist es so, dass ich eine der ersten Versionen davon habe und da sind noch voll drauf. Voll geil. Einfach nice. So
mega.
Muss auch mal was Kontroverses haben. In der Szene, und das finde ich schön, das ist ja eigentlich was für dich, Szene Autounfall, Statist im Hintergrund, trägt was? Kennst du das?
Hast
du
es gelesen? Trägt dieselbe Jacke wie der Dude in The Big Lebowski.
Nicht euer Ernst.
War der gleiche Ausstatter offensichtlich Nein. gewesen.
Der ist derselbe Typ, zu Jeff Bridges nach Hause gefahren und hat gesagt, sag mal, das war doch auch deine Klamotten. Hier kann ich das mal kurz ausleihen. Wir brauchen das für einen Film über die Stasi. Ja, klar, Mann. Das ist hier eine private Wohnung, aber okay, nimm ruhig.
Ich bin ein großer Fan von Big Lebowski. Dürfen wir den Film in unserem, dürfen wir die Jacke in unserem Stasi-Film einbauen?
Genau.
So lief das.
Aber der Big Lebowski war schon bei uns in den 100 besten Filmen weiter.
Haben wir schon gehabt, ja genau.
Weiter. Das wäre zum Beispiel ein Herzensfilm gewesen, wenn ich den mitgebracht hätte. Den kenne ich natürlich schon auswendig.
Ja.
Deswegen fand ich es ganz interessant, hier in Erstsichtung. Aber es ist auch immer toll, weil wir haben ja einen Film, wir leben ja in Berlin und sind in Berlin groß geworden. Und ich halt im Westteil so als Wessi-Kind, deswegen finde ich es natürlich super interessant, mal hinter die Kulissen und hinter die Mauer zu gucken. Mhm. Ich habe jetzt einen Film, sagt die Possession was? Aus dem Jahr 1981?
Nee.
Das ist ein Film von Andrzej Żuławski, den haben wir jetzt gesehen und rezensiert in der aktuellen Episode. Und das ist zum Beispiel super interessant, weil dieser Film spielt 1981 im geteilten Berlin, im Westteil, mit Blick auf die Mauer. Das heißt, da war noch dieses Böse, was da praktisch umschlossen hat. Und jetzt habe ich halt mit das Leben der anderen, habe ich halt hinter die Mauer geguckt. Und das Klima ist dasselbe, also in beiden Filmen so. Weißt du, dieses Kalte, dieses Bedrohliche und so weiter, das kam auch rüber, wenn die im Westteil gewohnt haben. Und das
finde ich auch.
Also finde ich super interessant.
West-Berlin war jetzt auch nicht irgendwie lustig. Es war auch grau, dunkel, die Mauer war überall.
Ja, aber dazu kann ich euch Folgendes sagen. Ich habe meine Insel geliebt, ich fand das super.
Ja, natürlich. Das,
und ich habe meine
Ruhe
gehabt. Das
spielt auch gar nicht mit rein, aber trotzdem war das allgegenwärtig, ne?
Ja, klar. Ja. Aber ich habe es nicht als was Böses empfunden. Für mich war die DDR 3 Stunden Transit, das war's. Und, okay. und weinende Eltern.
Das war sie auch, ja.
Und weinende Eltern, das war's.
Aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wo du wohnst. Also, genau. Also der Film spielt jetzt direkt an der Stettiner Straße. Wenn die aus dem Fenster geguckt haben, hast du halt so Grenzbeamte gesehen, die mit dem Fernglas halt so fast in die Wohnung reingeguckt haben.
Ja.
Das ist schon kein geiles Gefühl. Also wenn du jetzt natürlich irgendwo am Kudamm wohnst.
Ich habe in Steglitz gelebt, ne? Also Feuerbachbrücke, da so Fregestraße, da habe ich gelebt und da war halt nichts von Mauer, ne? Also
ja, gut.
Haben wir unsere Ruhe gehabt.
Das ist natürlich noch was anderes.
Ich habe es an anderer Stelle, glaube ich, schon mal gesagt, für mich war der Mauerfall, ich war halt genervt, weil ich länger bei McDonald's auf meinen Burger warten musste, weil plötzlich voll war.
Der Wessi.
Ja, der Wessi hat da gestanden.
Ich habe 3 Tage nichts zu essen, weil alles leer gekauft war.
Ja, das hat mich genervt.
Ja.
Ich bin tatsächlich 1900, und jetzt haltet euch fest, ja, hier kann unser Maxi aus dem Hintergrund gleich mit Steinen schmeißen. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal, und das obligatorische Telefon klingelt.
Immer auf leise und das Scheißding klingelt trotzdem.
Das ist immer so, ist auch so ein Running Gag. Geht
doch nicht weg, der Scheiß. Zeitlich drücken, ja. So.
Zeitlich drücken. Ich bin... Wir erinnern uns, wann ist die Mauer gefallen?
Irgendwann.
Wann war das? 89, glaube ich?
Ich glaube auch, es war 89.
Ich bin das erste Mal freiwillig 1991 nach Ost-Berlin gegangen.
Wow.
Vorher habe ich keinen Fuß nach Ost-Berlin gesetzt. Weil ich richtig, pass auf, Spaß beiseite, weil ich richtig sauer war, weil meine Stadt war voll und plötzlich waren noch mehr Typen, die mir die Mädels abgraben konnten und das hat mich echt genervt. Wir begrüßen Max, unseren Creative Director.
Schönen Tag, hier ist der Quoten-Ossi. Schön, dass ich kurz dabei sein darf. Ich habe aber noch zu tun, ja. Wir Ossis müssen ja auch für unser Geld arbeiten.
Und, aber Wo bist du geboren?
In schönen Weimar, Thüringen.
Oh, es tut mir leid.
Ja, das macht ja nichts.
Aber
bin aber schon vor der Wende, ne? Bin ja über Ungarn abgehauen. Ich war ja ein Feigling. Ich bin ja schon vor der Wende in West-Berlin
gewesen.
Also West-Berlin auch noch als Insel.
Ja.
Und bin auch, wann bin ich denn dann in den Osten wieder gefahren? Das hat, glaube ich, auch 2-3 Monate gedauert.
Monate, ne? Aber
wir waren naja, Jahre. Also ich meine, ne?
für
den Ossi.
Ja,
die waren alle drüben. Verwandte, Bekannte, alles im Westen. Da waren nur meine Großeltern.
Also sind alle abgehauen, ne?
Naja, nee, ich war wirklich, also wirklich Spaß beiseite, ich war genervt, ich war richtig trotzig. Meine Eltern, meine Schwester, mein Bruder, die sind halt hingefahren, haben sich die Stadt angeguckt und so, die Trümmerbuden da und weiß ich was alles und ach, guck mal, wie schön grau das hier ist. Und ich habe gesagt, nee, ich bleib mit dem Arsch zu Hause, ich will das nicht, ich bleib hier in meinem West-Berlin. Und erst 91 habe ich dann so langsam gepeilt, okay, naja, die Bräute sind ja auch rübergekommen.
Aber also es gab dann aber auch andersrum Ossis, die ich dann später mal wieder getroffen habe aus meiner Schule. Die sind 2 Jahre später erst in den Westen gefahren. Ne?
Wirklich?
Ja. So ganz linientreue Offizierskinder, die sind einfach nicht rübergekommen.
Ich hätte tatsächlich gedacht, dass selbst die sauer waren, dass die DDR zusammengebrochen ist, dass selbst die gesagt haben, so, jetzt seht da mal rüber, kicken, was da ist beim
KDW.
Systemfeind oder wie das hieß. Ob der Schnitzler recht hatte, hüben und drüben. Und so, da hätte ich gedacht, dass die mit Absicht auch alle rübergefahren sind und sich das angeguckt
ist, aber wahrscheinlich alles. Das Leben der anderen, also über Max' Familie gibt es auch dicke Akten, ne?
Ja, wir wurden auch heftigst
überwacht. Wenn ich dich angucke, zu Recht. Zu Recht. Zu Recht, muss überwacht werden.
Und auch unsere Nachbarn, ne? Das stellte sich dann später raus. Also unsere direkten Nachbarn, die immer so auf gute Laune gemacht haben und Nachbarschaft und toll und die grillen zusammen,
ja,
die
waren
unsere direkten EMs.
Ja, genau. Was ein super Segway ist zu der nächsten Szene, die wir uns anhören. Eine von meinen Lieblingsszenen.
Spinnen dann mal
einfach.
Raus.
Ja, danke, Max. Ja. Jetzt arbeite wieder für mein Geld. Dein Geld. Unser Geld. Was? Das finde ich halt toll, dass der von Donnersmarck, du kannst mir gerne widersprechen, aber dass der ist. Es ist ein ernster Film, es ist ein wirklich, ja, tatsächlich seriöser Film, aber trotzdem gibt es da Szenen, die einen zum Schmunzeln bringen. Das ist ein ganz besonderer Humor, den er da in mindestens eine Szene reingebracht hat. Für mich wirklich eine der besten Szenen. Und das ist jetzt natürlich, weil wir jetzt hier, es ist ein Podcast, es ist eher Audio, aber wir gucken uns das ja auch an. Mhm. Das ist eine Szene für den Beweis von Ulrich Mühes Genialität. Unsere geneigten Hörer jetzt, die hören jetzt nur die Szene und das Witzige, was ich jetzt angekündigt habe, wir sehen aber halt auch, wie genial Ulrich Mühe war. Der sagt in der kommenden Szene keinen einzigen Ton. Der sagt nicht einmal was, der sitzt nur da
und schaut,
hört auf das, was Ulrich Tukur sagt und reagiert nur. Und wir als Publikum wissen genau, was in dem vorgeht, wissen genau, was er denkt, wissen genau, was er durchmacht. Und das ist einfach genial. Wir hören jetzt aber eher wegen diesem besonderen Humor, den ich angesprochen habe. Unter anderem hören wir Ulrich Tukur in dieser Szene als furchteinflößender Stasi-Sherlock.
Also, Honecker kommt früh morgens in sein Büro, öffnet das Fenster, sieht die Sonne und sagt, was ist denn? Oh, Entschuldigung,
ich bitte Sie, Kollege, ich bitte Sie. Man würde über den Staatsratsvorsitzenden noch lachen dürfen. Sehr ruhig.
Witz kann ich wahrscheinlich sowieso schaffen.
Na komm, erzählen Sie.
Also, Honecker, also der Genosse Generalsekretär, sieht die Sonne und sagt, guten Morgen, liebe Sonne.
Guten Morgen, liebe Sonne.
So. Und die Sonne antwortet, guten Morgen, lieber Erich. Und am Mittag geht Erich wieder zum Fenster, macht es auf, sieht die Sonne und sagt, guten Tag, liebe Sonne. Und die Sonne sagt, guten Tag, lieber Erich. Und abends nach Feierabend geht Honecker wieder ans Fenster und sagt, guten Abend, liebe Sonne. Und die Sonne sagt nichts. Also fragt er nochmal, guten Abend, liebe Sonne. Was hast du? Und dann sagt die Sonne, ach, leck mich doch am Arsch, ich bin jetzt im Besten. Ja. Name?
Dienstgrad, Abteilung.
Ich? Stiegler. Unterleutnant Axel Stiegler, Abteilung M.
Ja, ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was das für Ihre Karriere bedeutet, was Sie da gerade getan haben.
Genosse Oberstleutnant, ich habe doch nur...
Sie haben doch nur unsere Partei verhöhnt. Das war Hetze. Und sicher nur die Spitze des Eisbergs. Das werde ich dem Büro des Ministers melden.
Oh Mann.
Wahnsinnszene.
Ja. Krass. Mhm. Also alle
gut. Tut alles weh, ne?
Alle gut.
Ja.
Alle gut in dieser Szene.
Jetzt, ja, erzähl.
Das, also Mühe sitzt ja da, der sitzt nur mühelos. sitzt er da.
Er verkörpert die dunkle, graue Stasi mit seinen Blicken.
Und stoisch,
ist
halt,
ja. Naja, das ist ja schon, naja, ist es, wann ist es ungefähr im Film? Das ist relativ fortgeschritten, ne? Ist es mittig?
Nee, das ist gar nicht so weit. Ich finde, das ist noch relativ früh im Film.
Früh noch, okay. Ja. Also er ist da noch voll in dem System drin, ne? Und Ulrich Mühe sitzt einfach da und weiß genau, was da passiert, ne? Und hält halt und schmunzelt halt. Also er ist ja weder auf der Seite des armen Typen, der dann halt, ne, dessen Karriere und Leben wahrscheinlich beendet ist an dieser Stelle. Aber er ist auch nicht auf der Seite von Tukur, ne? Also er ist jetzt, also nicht, dass er da mitmacht, ne? Und plötzlich sich anbiedert und nach dem Motto so, ja, ich spiele jetzt bei dessen Charade mit irgendwie.
Genau.
Sondern sitzt nur da und erträgt diese Szene und weiß genau, was da in jeder Sekunde abgeht. Und das ist einfach genial.
Ja, dadurch, dass er dieser stoische Stasi-Beamte ist, merkt man halt auch jede Facette, so, die sich halt ändern im Laufe des Films bei ihm so gefühlsmäßig. Und das spielt er halt großartig so. Es ist halt sehr minimal nuanciert so. Mhm. Halt nicht so laut, nicht so drüber, aber großartig, großartig.
Ich finde diesen Unteroffizier, der den Witz erzählt, auch saugut ausgewählt. Ne?
Mhm. Ja.
Der war schon super.
Ja, perfekt. Alle klasse. Ne? Das sind halt Typen, die kommen einem nicht geschrieben vor, finde ich.
Er taucht ja nochmal auf, wenn man aufmerksam ist im Laufe des Films.
Ja, siehst du, nicer Fun Fact dann.
Nice.
Aber wo auftauchen von Donnersmarck, Cameo, Hitchcock-mäßig?
Mhm.
Hast du auch?
Habe ich auf dem Schirm, habe ich aber, ist auch so gegen Ende, glaube ich, in dem.
Genau, also seine Stimme ist zu hören.
Genau.
Seine Stimme ist zu hören, er verkündet den Fall der Berliner Mauer. Hm.
Hat er das durchgezogen eigentlich in seinen, weil ich habe, glaube ich, sonst nichts gesehen von ihm. Also Werk und Autor und so, taucht er öfter mal so mit diesen Cameos auf oder ist es jetzt nur so einmalig gewesen?
Nee, ich glaube, das war nur da.
Das war nur da?
Soweit ich weiß.
Hätte er sein können, dass es da etabliert hat.
Und dann nee, das habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht mehr drauf jetzt. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, hast du mich erwischt. Du wieder? Fun Fact?
Nee, ich habe keinen direkten Fun Fact, sondern ich wollte dir auch mal eine Story erzählen, weil ich wollte nämlich den Gegenbeweis liefern zu den Leuten, die den Osten dann 3 Jahre komplett irgendwie gemieden haben, sondern bei uns war es das Gegenteil. Ich war nämlich in der Oberschule und wir haben herausgefunden, dass man am Alexanderplatz und am Fernsehturm so eine Disco hatte, wo man natürlich billig saufen konnte.
Ja, klar.
Weil ey, für 20 Cent hast du da irgendwie so ein Rum-Cola gekriegt und irgendwie grüne Wiese und wie es damals hieß. Und wir sind dann mit unserer Schulklasse, unseren Schulkameraden, sind wir dann da rüber gemacht, ja, mit unserem Pass und haben dann da gefeiert abends. Und da ist Folgendes passiert, da saßen wir dann so jedes Wochenende, ich weiß nicht, wie oft wir da waren, so ich und meine Klassenkameraden halt. Und da kamen dann 2 Grenzbeamte mit so einem Typen und stellen sich so vor unserem Tisch hin und sagen so, ja, der war das und der war das und zeigen sie auf uns. Und wir hatten keine Ahnung, worum es geht und was hier los ist. Und dann haben die uns Handschellen angelegt.
Was?
Und haben uns schön in den Polizeiwagen gesetzt, da in den Trabant damals mit Blaulicht auf die Rückbank. Und ich habe gefragt so, Entschuldigung, aber ich habe keine Ahnung, warum ich hier sitze. Darf ich mal fragen? Ja, ja, du weißt schon ganz genau, warum du hier sitzt. Mhm. Sagt der Polizist.
Ja, genau. Entschuldigung, das war vor oder nach Mauerfall?
Das war 89 nach Mauerfall.
Ah, okay.
Also Mauer ist schon gefallen.
Die bestand noch.
Mhm. Genau, die bestand noch. Du musst halt einen Pass zeigen, um da durchzukommen und so musst dich halt auch noch anstellen. Das war immer noch, das war jetzt nicht komplett rein und raus. Okay. Und da dachte ich, okay, was geht jetzt ab? Und dann haben die uns eingebuchtet und in eine Zelle gesperrt, in getrennte Zellen. Und wir wussten nicht, was Sache ist. Ohne Scheiß. Und da saß ich erstmal im Knast am Alexanderplatz in einer Kulturbrauerei, war die Polizeiwache.
Ja. Mhm.
Und da habe ich gesagt, werden meine Eltern benachrichtigt, weil ich habe noch zu Hause gewohnt, werden meine Eltern benachrichtigt? Ja, ja, wir rufen deine Eltern an und so, das ist alles, wir rufen ihre Eltern, das ist alles in Ordnung. Haben mir Schnürsenkel abgenommen, damit ich nicht hänge und so. Und dann saß ich in so einer Zelle, wo du noch so Blutflecken an der Seite gesehen hast und halt so, also das Bett war wie so eine Tonmatratze, weißt du, in der Sporthalle. So, ja, ja. So, darauf musst du schlafen.
Du Scheiße.
Ich habe dann von den 16 Stunden, die ich da irgendwie in dieser Zelle saß, habe ich tatsächlich dann irgendwie 13 Stunden geschlafen, weil ich es übelst langweilig fand da und habe gesagt, okay, ich habe dann die Ruhe selbst, Unsicherheit auf jeden Fall, ich wusste nicht, was der Sache ist, so, weißt du, und ich dachte so, was ist hier los?
Okay.
Dann haben die uns nach 16 Stunden rausgeholt, haben uns verhört und dann hieß es wohl, dass da irgendwelche Jacken geklaut worden sind und dass der Typ, dem die Jacke geklaut worden wurde, halt uns ausgemacht hat als Täter. Entweder war das irgendeiner, von dem er Angst hatte und der gesagt hat, er ja gar keinen nennt, nennt er halt irgendwelche Unschuldigen.
Okay.
Und die haben sich dann entschuldigt und gesagt, ja, sie können ja eine Beschwerde schreiben und so an die und die Dienststelle und so, aber Entschuldigung, nach 2 Stunden Verhör, ich dachte, okay, alles klar. Also wir waren 16 Stunden in der Zelle im Osten, während die Mauer noch nicht gefallen ist und wussten noch nicht, was Sache ist und wussten nicht, warum wir da waren. Oh
Gott, krass. Hammerhart. Völlig also, überzogen, ne? Für einen Jackendiebstahl.
Total überzogen.
16 Stunden im Knast plus 2 Stunden Verhör.
Siehst du, also I rest my case, weil es war also auf jeden Fall gut, dass ich in Steglitz geblieben bin.
Ja, im Grunde schon.
Oder?
Aber wir hatten vorher ein paar gute Partys gefeiert, ja. Ja,
siehst du das? Also wir sind auch immer rübergefahren, haben da Partys gefeiert und billig Bier getrunken. Und,
ja, wir hatten ja kein Geld. Das war
wahnsinnig lustig.
Ja, wir hatten kein Geld in der Schulzeit und es war halt alles super günstig. Ja. So, als wenn du im Westen irgendwie in so eine Disco gegangen bist, hast du halt das Zehnfache bezahlt. So. Deswegen war das, dachten wir damals so, ist geil.
Krass. War auch geil.
Ja, bis dahin war es geil.
Ja, genau.
Da fand ich es dann nicht mehr so geil. Mhm. Ja, das war crazy. Und dann saß ich tatsächlich auf der Rückbank von so einem Wartburg mit Blaulicht, so mit Handschellen. Ich so, okay, das ist mal eine neue Erfahrung auf jeden Fall.
Und dort im Wartburg.
Und dort die Jacke gestohlen.
Dort die Jacke. Oh, Scheiße, wir sollten es sein lassen. Ja. Das ist schlimm. Das tut unserem Quoten-Ossi auch bestimmt weh in den Ohren. Tut dir wirklich ein bisschen weh.
Da habe ich mir übrigens vorgestellt, wie 2 Heißluftballons sich im Rennen liefern in den Westen, als er hier die Story erzählt hat. Also, das haben wir nicht immer rüber gemacht. Sorry. Bin ein bindlicher Typ.
Am Ende, wenn Wiesler das Buch Die Sonate vom guten Menschen in der Karl-Marx-Buchhandlung kauft, sagt er ja, also er wird ja gefragt, soll ich es einpacken? Da sagt er ja, nein, es ist für mich. Also, dass es für ihn und über ihn ist. Mhm. Also, finde ich witzig, dass bei den englischen Untertiteln haben sie da noch richtig übersetzt. Aber die Italiener, ausgerechnet im Lande von El Duce, haben dies falsch übersetzt. Die haben daraus gemacht, no lo prendo per me. Das heißt, fälschlicherweise, ich kaufe das Buch für mich. und haben damit die schöne Doppeldeutigkeit zerstört, die wir uns hier gerne nochmal im Original mit ein bisschen Sonate anhören.
$29,80. Geschenkverpackung?
Nein, das ist für mich.
Nein, das ist für mich.
Krass.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Krass. Ist einfach, also, das ist schon krass.
Am Klavier Sebastian Koch.
Am Klavier, genau.
Sebastian Koch. Meine Damen und Herren.
Am Klavier Sebastian Koch. Es ist schon wirklich, also, das ist einfach klasse. 11 Nominierungen haben wir noch schon gesagt beim Deutschen Filmpreis, damals Rekord. Letztendlich hat er 7 Lolas gewonnen. 7 Preise. Insgesamt 80 Preise weltweit eingeheimst.
Kann man machen, ja.
Abgeräumt. 80 Preise, vor allem eben dann auch den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film, wie es damals noch hieß. Inzwischen haben sie es ja auch, um keinen auf die Füße zu treten, International Film genannt. Und das war dann auch so ein kleiner, feiner Skandal, weil das internationale Kritikerpublikum, sage ich jetzt mal, wusste schon, dass der von Donnersmarck halt richtig gute Chancen hat und gewinnen könnte. Aber in Amerika waren alle davon überzeugt, dass wer gewinnt? Nicht englischsprachig, weißt du es?
Nee, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm.
Der gute Guillermo del Toro. Pans Labyrinth.
Okay, das wäre
alle haben gedacht,
das hat er letztens auch erzählt.
Der gewinnt auf jeden Fall. Der war ja auch für so viele Oscars nominiert und so, ich glaube 9 oder was. Und der wird es auf jeden Fall gewinnen, alle lieben Pans Labyrinth und so. Und ich weiß noch, das Intro damals von der Oscarverleihung, selbst die Musik, die im Intro von der Oscarverleihung benutzt wurde, da gab es und bitte haben sich alle Nominierten vorgestellt, weiß ich noch, dass jeder hat dann irgendwie so einen witzigen Spruch gemacht und so und DiCaprio war dabei. Und da wurde genau von einem Film der Soundtrack benutzt. Und zwar von Pans Labyrinth. Weil die Produzenten davon überzeugt waren, Pans Labyrinth wird den Oscar gekriegt für den nicht englischsprachigen Film. Und dann kommt halt hier Good Old Florian Henkel von Donnersmarck um die Ecke und sagt, halt mal mein Bier. Hier, ich gewinne das mal. Und das war... Die waren ja da. Die waren
wahnsinnig
ja da.
Überrascht war er damals auch.
Ja, ne? Natürlich, die waren da. Ulrich Mühe war auch noch da mit dabei. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber das, eigentlich waren sie überzeugt, dass Pans Labyrinth gewinnen würde, aber dann kamen halt die Teutonen und haben gesagt, nee, wir gewinnen das Ding mal.
Dieter Koslick gefällt das.
Genau. BAFTA gab es natürlich auch, bester Film in Argentinien, Spanien, Australien, Brasilien und auch beim Europäischen Filmpreis haben sie da groß abgeräumt, 3 Auszeichnungen, unter anderem dann eben für Ulrich Mühe, aber auch fürs Drehbuch und eben für den besten Film. Mühe also, ne? Der hat die Oscarverleihung, wir erinnern uns, noch mitgemacht. Da war er aber schon krank, da war er schon schwer krank und gestorben ist er dann tatsächlich am 22. Juli 2007, fast genau 5 Monate nach den Academy Awards. Ja, das Budget, möchten Sie raten, Herr Mayer, Budget Euro?
In Euro? Das war knapp mit 12 Millionen Euro.
Ui, das ist also
ein bisschen großzügig.
Das ist aber sehr großzügig, also. Deutsche Produktion, Erstlingswerk. Also.
Na, vor allen Dingen, die Schauspieler mussten, glaube ich, auf ein Fünftel ihrer normalen Gagen verzichten, weil die halt einen schmalen Taler haben fürs Budget und auch die Sachen, die dann von irgendwelchen Kollektoren sich ausgeliehen haben, das war meistens tatsächlich for free, weil sie gesagt haben, wir können ja nicht viel bezahlen, weil wir haben kein Geld.
Genau.
Und das waren 2 Millionen, wenn ich richtig
recherchiert
habe.
1,6 Millionen, mehr nicht.
Das zeigt
also, was heißt
wieder,
mehr nicht?
Das ist wenig Geld einen guten Film machen.
Das ist eine Stange Geld, 1,6 Millionen ist auf jeden Fall viel Geld, aber eben im internationalen Vergleich natürlich dann nichts. Ne? Ja. Und Einspielergebnis möchtest du jetzt auch nochmal raten?
Ja.
Das aber bitte in Dollar.
40 Millionen Dollar. Nee, mehr.
Mehr.
100.
Mehr. 100. Nee, weniger. 77,3.
Sehr gut.
77,3 Millionen Dollar, inflationsbereinigt, wären das heute 102.
Das ist aber eine schöne Spanne.
Das ist mal ein gutes Geschäft gewesen.
Ganz gut. Nein, aber das ist ja dann auch leider das Problem, würde ich sagen. Weil wenn du so eine Gewinnspanne hast, kommen danach die Produzenten an und sagen, Mensch, Florian, dann mach doch als Nächstes, was du willst. Und dann kommt halt sowas wie The Tourist dabei raus. Oh,
yeah. Das war dieser Agentenfilm.
Mit, ne? Johnny Depp.
Ja, der war ja wirklich nicht gut.
Schrecklich. Ja.
Aber hat wahrscheinlich mehr Budget gehabt.
Der hat, glaube ich, gleich irgendwie 25 Millionen oder sowas.
Dann halt, das war ein schlimmer Film.
Und das ist aber eben genau das Problem, was ich meine.
Angelina Jolie war lieber auch mit dabei, ne?
Genau, dann hast du so einen Film, der halt so gut ist und so eine Gewinnspanne hat. Und dann kommen eben Produzenten und sagen so, jetzt geben wir dir 30 Millionen, mal sehen, was du damit
anstellst. Ich muss zu dem Film aber sagen, der war gut gedreht und hatte tolle Drehorte und hat auch eine gewisse Spannung aufgebaut, aber die Story war zu dünn. Das war das Schlimme.
The Tourist?
Ja.
Dünne, blöde Story, keine Spannung, einfach, ja, schön sah es aus. Also, ja. Aber da kaufe ich mir lieber eine Postkarte für 60 Cent. Und die dauert auch nicht 2 Stunden und nimmt mir so viel Zeit weg, die mir Gott nicht wiedergibt. Also, tut mir leid, Florian.
Aber dass er das Ding so in den Sand gesetzt hat, Florian?
Henkel von Donnersmarck. Der hat ihn gedreht.
Ja, ich dachte, du meinst jetzt Fabian.
Nee, Florian zu mir. Florian zu dir. Nein. ja, so, damit sind wir bei den Fakten durch. So, hast du IMDb-Score und sowas, hast du dir mal angeguckt?
Nee, weil ich wusste nicht, dass ihr das hier auch so beherzigt.
Nein, ihr macht es sonst. Wir machen das nicht.
Ja, deswegen habe ich das diesmal mal ignoriert, weil ich dachte, okay ist, man spannt hier keine Zahlen zu schmeißen.
Okay, aber jetzt habe ich das extra für dich recherchiert mal.
Na, ist doch schön.
Was wir sonst nicht machen. IMDb 8,4. Das erscheint
was ist die Skala bis 10?
Das erscheint einem sinnvoll, ne? Oder 8,4 ist okay.
Hast du geguckt? Weil bei 8,4 könnte er schon in den Top-Rated Movies, in dieser Top 250 sein.
Da habe ich nicht reingeguckt.
Weil, also das ist so eine Bewertung, da tauchen schon Filme in dieser 250 Top-Liste auf. Er könnte da drin sein.
Ja, also ich weiß, muss er ja. Moment mal, was rede ich denn?
Ist
sonst wäre er ja nicht bei uns drin, weil ich habe ja IMDb-Listen genommen und Empire Online und Rotten und sowas und Dark Horizons und so. Natürlich. Und die habe ich ja zusammengeschoben und rausgefiltert und Dings und letztendlich, ja klar, muss er
dann ist er dabei, okay.
Dann muss er dabei gewesen sein. Metacritic 89.
Ja, gut.
89 ist schon echt nice. Und Rotten? Rotten Tomatoes? Willst du raten?
Hast du die Prozente oder die Punkte?
Ich habe Prozente.
Prozente ist aber bestimmt bei 95%.
Critics 92.
Mhm. Also und die Audience ist, glaube ich, bei 90.
96.
Ach, die ist höher, okay.
Die ist sogar höher in diesem Fall.
Ja, 96%.
Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Tatsächlich war ich richtig, ich sag jetzt mal nice, ja, geflasht von dem Film.
Mhm. Mhm. Ich auch.
Und er hat mich richtig mitgenommen. Da habe ich richtig drauf rumgekaut und richtig viel drüber nachgedacht und bin da wirklich gerne noch 2-3 Mal im Kino gewesen und habe mir das wirklich dann aus dem Aspekt angeguckt. Dann habe ich nur auf den Mühe geachtet, dann habe ich nur auf Martina geachtet und dann auf den Sebastian und so, was sie da alles abliefern und so und Ausstattung und für mich Höchstwertung. 5 Cool Männer von möglichen 5 machen wir halt sonst auch nicht so. Also ich sage das gerne vielleicht mal zwischendurch, aber das ist für mich einer. Ich habe auch meine Probleme mit dem deutschen Film ganz oft. Mhm. Ich bin jetzt nicht so wie du, dass ich das dann irgendwie gerne auch mal kategorisch dann ablehnen würde. Machst du ja auch nicht, um Gottes Willen.
Nicht
wirklich, aber
Es gibt genug Drecksfilme, diese Komödien aus Deutschland, wo man schreiend weglaufen
will. Ja, genau. Ja,
meistens, je erfolgreicher ein Film ist, also
desto schlechter ist er.
Genau.
Ja, aber ich meine, international kannst du auch sagen. Ich meine, ein Transformers-Film hat im Durchschnitt auch 1,2 Milliarden eingespielt und ist scheiße.
Ja.
Aber ich fand den wirklich, es ist einer der besten, also klar, der ist bei uns in der Liste, ne? Also ist in den 100 besten Filmen aller Zeiten, aber ist auch für mich persönlich einer der besten Filme aller Zeiten und einer der besten deutschen Filme aller Zeiten, einfach weil es, also da hat er...
Unterschreiben wir alle.
Ich fand ja Werk ohne Autor auch gut.
Mhm.
Ne, fand ich auch gut. Deswegen will ich nicht sagen, er ist ein One-Trick-Pony, Mr. von Donnersmarck. Also ich glaube, da schlummert noch das ein oder andere Meisterwerkchen dabei eben da rum. Irgendwie. Mhm. Aber das ist schon bis jetzt das Beste, was der Mann gemacht hat.
Ist denn der direkte Konkurrent Pans Labyrinth auch in eurer Top 100 drin?
Ja, der war schon.
Ach, der war schon. Okay, alles klar.
Der ist höher.
Ich wollte gerade fragen, weil das ist natürlich auch ein legitimer...
Ja, also der hat ihn auch bei uns geschlagen sozusagen.
Okay. Mhm.
So, und was sagst du, ja?
Ich fand ihn auch sehr großartig. Ich bin, weiß nicht, gibt's halbe Cool Männer? Gibt's sowas?
Ja, machen wir auch manchmal.
Macht ihr auch, okay, dann führen wir das jetzt ein und ich sage 4,5 von mir.
4,5 auch.
Okay. Also sehr guter Film, definitiv ein guter deutscher Vertreter und was die deutschen Komödien angeht, bin ich auf jeden Fall kein Fan und was die anspruchsvollen Filme angeht, bin ich halt so 50-50 und der gehört zu den besten, die ich gesehen habe. Ich habe übrigens auch dieses Jahr zum ersten Mal Das Boot gesehen und das war wiederum für mich der beste deutsche Film, den ich jemals gesehen habe. Das Original von damals.
Ja, das ist super.
Und das ist das für mich ja Platz 1.
Oh, vielleicht müssen wir dich dazu nochmal einladen.
Der ist mega.
Falls der vorkommen sollte in dieser Liste, weil die Fun Facts zu Das Boot sind einfach ganz kurz nur, weil ich es liebe so sehr.
Mhm. Ja.
Die Partysequenz am Anfang des Films ist einfach in die Kinogeschichte eingegangen. Nicht, weil es eine tolle Szene ist, sondern weil Pedersen, die hat saufen lassen alle.
Ja.
Und die waren alle voll. Semmelrogge, wenn der da vom Tisch fällt und was ich was alles und so. Das ist alles echt.
Ja, das stimmt.
Und der Otto Sander damals noch, das ist, der hat, Pedersen hat einfach nur die Kamera auf die gehalten, hat die in Nazi-Uniform gesteckt, Entschuldigung, in Wehrmachtsuniform und hat halt gesagt, so Leute, mal Wehrmacht, also ihr wisst schon, was ich meine, Marine. Mann, wie heißt denn das hier? Deutsche Marine, Dankeschön. und hat die einfach machen lassen und ich liebe das einfach, ne, wie du siehst, was da inszenatorisch rausgekommen ist. Und da wurde improvisiert.
Tische fallen um und so.
Tische fallen um, Schauspieler fallen um.
Das waren wir nach Maueröffnung am Alexanderplatz. Meine Schulklasse damals.
Oh Gott. Oh, gut, dann aber jetzt kommen wir dann zum Schluss nochmal zu diesem. Das ist dieser, ich nenne ihn den Interviewteil, das sind halt 7 Fragen. Mal gucken, die müssen wir jetzt ein bisschen anpassen, weil ich finde es halt super interessant in deinem Fall, weil du den jetzt so frisch gerade jetzt zum ersten Mal gesehen hast. Finde ich das toll. So als Plädoyer jetzt von dir, du bist quasi jetzt der Anwalt kurz des Films. Warum ist das einer der besten Filme aller Zeiten?
Wegen der nüchternen Inszenierung, wegen sämtlichen Top-Schauspielleistungen, also jeder ist gut besetzt in diesem Film und wegen Handlungen, die dir Details aufzeigt, die du halt vorher nicht gesehen hast, wenn du nicht in dem Thema mit drin bist. Insofern zu keiner Minute langweilig und du merkst halt die Anspannung der Protagonisten während dieses Films. Mhm. Und der Hauptdarsteller macht eine Entwicklung durch, emotional, und die hier super gespielt worden ist, das spielt natürlich auch mit rein.
Mhm. Frage 2 ist, hast du jetzt eine bestimmte persönliche Erinnerung an den Film? Aber die hast du uns ja schon, erzählt, ne? Mit deiner Party da am Alex. Auf der anderen Seite hast du den jetzt gerade ganz frisch gesehen. Ich weiß eben, dass ich halt den Film damals quasi mit, ich will nicht Opfer sagen, aber eben halt mit Menschen, die das durchlebt haben, auch gesehen habe. Das wäre meine persönliche Erinnerung. Aber ansonsten.
Ja, ich habe direkt in meinem Kreis, also meine beste Freundin ist Nora und die war auch beim Radio gewesen und war quasi eine Kollegin von ihr und die hat auch eine Vergangenheit und hatte eine eigene Stasi-Akte. Und ich fand es super interessant in dem Film, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass man die einsehen kann hinterher.
Mhm.
Dass sie praktisch dann im Westen, oder nachdem die Maueröffnung war, dass sie in dieses Archiv gehen konnten und ihre eigene Akte anfordern konnten.
Mhm.
Das fand ich zum Beispiel super interessant. Davon habe ich noch nie was gehört, dass man vorher dann nachlesen kann, wer wen da verpfiffen hat. Ich dachte, das ist mehr so Hörensagen.
Das ist ja die Gaukbehörde. Du kannst da hingehen und deine Akte einsehen.
Ja.
Da sind richtig Familien kaputt gegangen. Ne?
Ja, das habe ich nicht gewusst.
Befreundete Familien, die haben hinterher, wie Max es vielleicht auch vorhin so ein bisschen angerissen hat, die haben hinterher herausgefunden, wer tatsächlich da die bespitzelt hat.
Aber es gab es ja immer in der Geschichte irgendwie, ich meine, jetzt haben wir es ja auch in den Corona-Zeiten, dass die Nachbarn da irgendjemanden angepfiffen haben, weil da irgendwie die Oma zu Besuch war und gesagt haben, schickt man da einen Polizeiwagen hin.
Ja, stimmt.
Das zieht sich bis heute hin, dass man da so ein bisschen dieses...
Der Mensch hat solche Seiten, ja.
Ja, Gott, der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant.
Das bringt es schön auf den Punkt.
Ist die Party noch so klein? Einer muss der Kaspar sein. Was?
Ja. Und das wärmste Jäckchen ist das Cognacchen.
Oh, Alter.
Wir kriegen noch einen Song zusammen so.
Ja, normalerweise wird dann noch gefragt, wie oft hast du den gesehen? Du hast ihn jetzt einmal geguckt, oder?
Einmal
geguckt. Und,
wobei, nee, ich habe mir den Audiokommentar nochmal angeguckt. Also streng genommen habe ich den natürlich noch ein zweites Mal laufen lassen, aber da ging es mehr um die Audiospur.
Okay. Deine Lieblingsszene?
Meine Lieblingsszene? Also das mit dem Witz ist schon definitiv eine meiner Lieblingsszenen. Aber hat unheimlich viele, viele spannende Szenen. Auch die Schreibmaschinen-Szene ist natürlich großartig. Da fieberst du mit.
Oh ja, das ist krass. Starker Film. Gibt es einen Makel, etwas, das dir nicht gefällt? Was dir jetzt aufgefallen ist? Was dir nicht, wo du sagst, oh, das ist ein Aspekt?
Nee. Es ist also sicher nicht der kurzweiligste Film. So, man muss schon in der richtigen Stimmung sein. Und das ist jetzt nicht so, okay, ich guck mal jetzt zur Berieselung irgendwie nach einer Corona-Impfung, gucke ich mir mal das Leben der anderen an.
Stimmt, und beim Bügeln lasse ich ein bisschen das Leben der anderen laufen.
Dafür definitiv ungeeignet, aber wenn man anspruchsvolle Stoffe mag, dann ist man hier richtig.
Ich nehme an, Mühe, aber was würdest du ansonsten sagen? Standout-Performance, wer gibt die?
Ja, Sebastian Koch fand ich großartig, Martina Gedeck. Also ich fand hier keinen, also keiner brach hier aus.
Alle in einer hohen Qualität, oder? Finde ich auch.
Auf jeden Fall, das ist ein, auch obwohl es einen ganz klaren Hauptdarsteller gibt, ist es ein Ensemble-Film, weil einfach.
Total.
Also, das sage ich immer, wenn man, wenn, da gibt es keinen, wo du sagst, der war blöd oder der hat mich nicht genervt oder so, sondern jeder, das. Aber das, da musst du halt auch Glück haben, ne?
Ich fand auch den, es fehlt mir der Name natürlich, diesen der auch später, ja genau, der später noch aufgetaucht ist, der Martina Gedeck ein bisschen näher gekommen ist.
Oh Gott, wie heißt er denn? Man könnte es googeln, machen wir jetzt nicht.
Der ist zum Beispiel auch sehr unangenehm gewesen, was er ja sollte. Der große
Bonze da.
Genau. Ne,
das ist einfach krass, krass gut. Mhm. Wow, siehst du?
Ja, wow.
Guck mal, Guess, so geht eine schnelle Podcast-Episode.
Stark.
Für ihn war das eine kurze.
Für uns war
das. Einer Stunde und.
Für uns jetzt, ja, wir sind jetzt noch bei der Begrüßung von der Länge auf
jeden Fall. Ja, genau. Ihr seid so beim Warmreden. Wir sind einmal durch. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Ich,
Guess, von den Bewegtbild-Banausen. Das Leben der anderen aus dem Jahre 2006. Unser Platz 67 bei 100B FATS. Vielen Dank, Herr Mayer.
Ja, danke, Herr Kuhlmann.
Und ja, vielen Dank unserem Filmpartner.
Ja, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung.
Und wir werden es einfach mal verraten an dieser Stelle. Wir werden auch tatsächlich deine bessere Hälfte hier begrüßen dürfen.
Ich bin gespannt.
Wie der sich anstellt, der Herr Richter.
Der hat bestimmt auch ein paar Knastgeschichten.
Das glaube ich. Obwohl, der hat sich doch immer, als Schweizer hat er sich doch überall rausgehalten, oder? Das war wahrscheinlich immer der nicht im Knast gelandet ist. Obwohl, das, so wie ich Lee kennengelernt habe, dann doch.
Ich wünsche mir öfter, dass er neutral wäre wie ein Schweizer, aber er ist leider das Gegenteil davon.
Deswegen wohnt er auch hier wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Welcher Film, das werden wir natürlich jetzt noch nicht verraten. Mhm. Danke, Mann. Das war mir nicht einerlei.
Sehr gerne.
Ja, schön war das.
Beim nächsten Mal geht es dann um einen Film, der allgemein gerne als, und bitte keine richtigen Antworten jetzt reinrufen, ein Film, der gerne allgemein als Mindfuck bezeichnet wird und ganz bestimmte Regeln hat, unter anderem, dass man nicht über ihn reden soll.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.